Widersprüche in der Bibel. Ich möchte auf verschiedene Widersprüche eingehen. Wir haben Widersprüche in unserer Umgangssprache. Ich habe es vorher gezeigt bei dem Kirchenlied: Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf. Die Sonne geht nicht auf, sie geht nicht unter, die Erde dreht sich. Das weiss jedes Kind, das schon ein bisschen älter ist. Trotzdem sagen wir es so und wir wissen, was dahinter ist. Man sieht das eine, das Fakt ist anders. Es ist ein Widerspruch, der sich ganz leicht auflösen lässt. Es gibt Widersprüche im Alltag. Dann gibt es Leute, die meinen, es hat Widersprüche in der Bibel. Es gibt aber auch Widersprüche in unserem Leben. Und ich möchte mich mit all diesen verschiedenen Widersprüchen auseinandersetzen. Die Widersprüche von Jesus sind mir dann ganz wichtig. Und vor allem, wie kommt man aus diesen Widersprüchen raus, dort, wo es nötig ist. In der Umgangssprache reden wir vom Sonnenuntergang. Oder wir haben auch so geflügelte Worte. Sie kennen das wahrscheinlich. Morgenstund hat Gold im Mund. Also wenn du etwas anpackst früher am Morgen, dann ist das Gold wert. Dann ist das irgendwo beglückend, wenn man dann das geschafft hat. Das liest man auch in so Leadership-Büchern, wo es dann heisst, pack zuerst die grösste Krotte an. Eat the big frog first. Ist mal zuerst der grosse Frosch und dann bist du beflügelt, dann kannst du auch andere Sachen machen. Weil wir sind ja oftmals in der Tendenz so, dass wir die grossen Sachen wegschieben. Ich merke das auch bei mir, dann kommt dann plötzlich in den Sinn, man könnte doch dort noch etwas aufräumen oder etwas bützeln oder irgendetwas, so eine Bagatelle. Aber eigentlich ist es gut, man tut zuerst die grossen Sachen auf die Seite räumen. Morgenstund hat Gold im Mund, das ist nicht wörtlich zu nehmen, sondern es hat eine Bedeutung hinten dran. Auch das kann man sagen, ist ein Widerspruch in der Umgangssprache, der sich aber so eingebürgert hat, wie viele andere Wörter. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold und ein Haufen, den Sie wahrscheinlich auch kennen, gibt es in jeder Sprache. In der Bibel finden wir auch Widersprüche, wenn man sie jetzt je nachdem hört und anschaut. Zum Beispiel im Alten Testament ist die Rede vom Has als von einem Wiederkäuer. Und wir wissen, Hasen sind keine Wiederkäuer. Kühe wiederkauen, aber Hasen nicht. Ich habe nachgeschaut, im Internet findet man anfangs einen Haufen Antworten. Und dort hat es einen schlauen Artikel, den wollte ich Ihnen jetzt aber nicht vorlesen. Auf jeden Fall hat auch ein Bibelgelehrter gesagt, es gibt ein Verhalten vom Has, wo ein Stück weit als Wiederkäuer kann interpretiert werden. Gewisse Sachen schluckt er einfach ab und tut sie später nochmal vorholen, auch wenn er nicht verschiedene Mägen hat und tut die dort dann sozusagen verdauen. Wer Details möchte, kann sich bei mir melden. Ich habe den Artikel rauskopiert. Ich kann den gerne weitergeben. Aber letztlich, wie gesagt, es ist nur so ein Beispiel, exemplarisch, für Sachen, wo Leute manchmal Mühe haben, ja, da steht es doch so. Und warum eigentlich, wie kann ich glauben, wenn es da Sachen hat, die irgendwo gar nicht stimmen? Da denke ich, wenn wir ehrlich suchen, eben, wir haben am Anfang vom Suchen gehabt, Gott suchen, wenn wir ehrlich suchen, werden wir Antworten finden. Da gibt es für alles eine Antwort. Vielleicht haben wir sie noch nicht, aber es gibt eine, ich bin davon fest überzeugt. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, im einen Evangelium ist die Rede von zwei Engeln, die im Grab waren. Im anderen heisst es, es sei ein Engel gewesen. Und wenn du jetzt naturwissenschaftlich dahinter gehst, ja, jetzt dort sind es zwei, da ist eins, das stimmt doch überhaupt nicht. Mir hilft der Gedanke, wenn Sie sich vorstellen, Sie werden jetzt draußen auf der Straße und sind Zeugen von einem Verkehrsunfall. Ein paar Autos fahren ineinander rein. Und es tätscht und klopft und sie sind nicht mehr gestanden und sehen, wie das passiert. Da kommt der Polizist und sagt, können Sie uns sagen, was Sie gesehen haben? Und dann sagt man, ich habe gesehen, das rote Auto ist von links gekommen und rechts ist das blaue Auto gekommen. Und dann beschreibt man, wie und was. Dann geht der Polizist zu einer anderen Person, die ebenfalls Augenzeuge war. Der ist aber auf der anderen Seite der Straße gestanden. Und es ist dann vielleicht noch ein bisschen komplizierter, noch ein drittes und ein viertes Auto, ich muss es nicht ausführen. Und der redet dann plötzlich vom grünen Auto, das er noch gesehen hat, und von diesem und jenem, weil er nicht mehr anders gestanden ist. Hat der Autounfall wegen dem nicht stattgefunden? Er hat stattgefunden. Aber der eine war auf der einen Seite, hat seinen Standpunkt gehabt und sagt, ich habe das und das gesehen. Und das ist wahr. Ein Engel. Und der andere war auf einem anderen Standpunkt und der redet von zwei Engeln. Für mich ist das kein Widerspruch. Ich hoffe, es ist ein bisschen Denkhilfe für Leute, die jetzt mit dem manchmal Mühe haben. Wenn wir etwas zu naturwissenschaftlich oder zu mathematisch anschauen wollen, entweder eins oder zwei oder was auch immer. Lassen wir uns da nicht narren, sondern sind ein bisschen offen. Die Bibel ist kein wissenschaftliches Lexikon, sondern sie beschreibt, das sind Augenzeugen, die uns die Wahrheit überbringen wollen, die uns sagen wollen, wie ist Gott, um was geht es überhaupt, suchen Gott und dann kannst du ihn finden. Und er ist noch so parat, sich finden zu lassen. Bei ihm ist viel Vergebung. Es gibt aber nicht nur in der Bibel Widersprüche, sogenannte. Es gibt auch in unserem Leben Widersprüche, wo wir uns auch daran gewöhnt haben. Ich selber rauche nicht und ich will niemanden irgendwo schlecht machen, der raucht. Aber wenn Sie so ein Zigarettenpäckchen anschauen, dann steht dort drauf, Rauchen gefährdet Ihre Gesundheit. In manchen Ländern haben Sie noch irgendwelche Lungen, die zerstört sind und fürchterliche Bilder, die du dann da drauf hast. Jeder weiß es. Wieso wird das überhaupt gekauft? Das ist doch ein Widerspruch. Man wird gewarnt und man kauft es. Manche finden es fast noch cool. Ich bin einer, ich lasse mich von dem nicht beeindrucken. Dabei weiss man es ganz genau. Naturwissenschaftlich bewiesen. Es ist schade, das ist nicht gut. Das ist ein Widerspruch. Und damit wir es nicht irgendwo einfach nur die Raucher schlecht machen, ich wollte sie nicht schlecht machen, in der Bibel steht nichts, dass Rauchen verboten sei. Die zu viel essen, wissen auch, du solltest mehr Gemüse essen und vielleicht ein bisschen Fleisch, Eiweiß, nicht so viel Kohlenhydrat. Ja, wieso machen wir es trotzdem? Ist ein Widerspruch. Ist ein Widerspruch von unserer Lebensweise. Ein Widerspruch, wo wir merken, ja, vielleicht kannst du nicht anders. Und ich muss jetzt nicht auf die Drogensüchtigen greifen oder auf die Alkoholabhängigen, sondern es gibt Widersprüche in unserem Leben. Das ist einfach so. Jetzt heute reden wir von den Widersprüchen in der Bibel, habe ich gesagt. Und in der Bibel kommen eben auch die Aussprüche von Jesus vor, das, was er gesagt hat. Und da möchte ich jetzt sozusagen als zweiten Punkt auf das eingehen, was Jesus gesagt hat, wo er widersprochen hat. Widersprüche Jesu. Ich aber sage euch. Es hat in der Bibel tatsächlich Sachen, die unserer Erfahrung widersprechen. Das macht die Bibel interessant. Es ist nicht so, dass wenn uns jemand, unserer Erfahrung etwas widerspricht, dass es dann uns muss einfach frustrieren muss. Mich fordert es raus. Wenn Jesus Sachen sagt, die offensichtlich unserem menschlichen Erfahren widersprechen. Selig sind die Trauernden. Selig sind die Trauernden. Bist du selig? Oder glückselig, kann man in modernen Übersetzungen lesen. Sie sollen getröstet werden. Ja, das ist dann, das kann sagen, so mit Blick drauf. Aber er spricht in eine Gegenwart hinein. Hey, schau das Ganze anders an. Versuch es neu zu nehmen. Die Situation anders zu nehmen. Und ich will nicht alles jetzt einfach schön reden, aber versuch einen neuen Standpunkt einzunehmen. Selig sind die Sanftmütigen, sie werden das Land erben. Wir haben die Probleme jetzt nicht, aber in manchen mittelamerikanischen und anderen südamerikanischen Ländern gibt es Grossgrundbesitzer und die kleinen Bauern werden vertrieben. Da gibt es ja Befreiungstheologie und alles Mögliche, wo ich mich zu wenig auskenne. Aber ich muss sagen, hey, die haben Zweite gemacht. Die sind sanftmütig oder sie haben kein Geld, sie haben keine Waffen, sie haben keine Macht. Niemand hört auf sie. Du bist sanftmütig und Jesus sagt, selig sind die Sanftmütigen. Ist das jetzt einfach ein billiges Vertrösten aufs Jenseits? Es kommt dann schon mal gut. Ich glaube nicht, dass es so gemeint ist. Sonst wird das System einfach aufrechterhalten, das als solches schlecht ist. Es gibt noch etwas mehr dahinter zu entdecken. In Indien gibt es das Kastensystem. Ich habe es selber gesehen, ich war mehrfach in Indien. Wenn du einfach sagst, du im nächsten Leben wirst denn du irgendwie als einer von der oberen Kaste, als Brahmani oder so geboren, dann nachher ist das ein Vertrösten auf später. Und die, die jetzt oben sind, die können es einfach geniessen, müssen kein schlechtes Gewissen haben. Weißt du, hast in einem früheren Leben halt das und das falsch gemacht. Und darum bist du jetzt da ganz tief unter mir, Paria, unberührbar, eigentlich gar kein Mensch in den Augen von diesen Leuten. Ich muss nichts machen. In einem späteren Leben geht es dir dann besser. Das ist billig. Das zementiert ein System, das Unrecht ist. Das wollen wir nicht. Und darum glaube ich, dass das selig mehr ist, als einfach ein Vertrösten auf nachher. Ist der Kirche manchmal vorgeworfen worden. Das glaube ich nicht. Selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Ihrer ist das Reich der Himmel. Das Königreich von Gott gehört ihnen. Also selig sind ihr, wenn ihr nach dem trachtet. Selig sind die verfolgt werden, heisst da. Verfolgt werden ist gar nicht lustig. Wir haben das Gott sei Dank nicht. Aber es gibt Länder, wo Leute blutig verfolgt werden für ihren Glauben, für den christlichen Glauben. Die sitzen nicht schön da im Warmen und hören zu und können nachher heimgehen und können überlegen, ist es jetzt gut gewesen oder nicht gut. Sondern sie sind froh, wenn sie sich treffen können, miteinander austauschen können, miteinander beten können, Gott anbeten und nicht verwünscht werden, weil sie sich heimlich treffen müssen. Und wenn du die Bibel hast, kommst du ins Gefängnis. Oder wirst du gefoltert, wenn du irgendwo deine Religion wechselst. Jesus sagt einen Haufen Sachen, die unserer Erfahrung widersprechen, die wir nicht suchen, die wir auch nicht suchen müssen, aber wo wir dankbar sein dürfen, wenn es uns gut geht. Und wenn es uns nicht gut geht, dann sollen wir überlegen, könnte da gleich hinten dran etwas versteckt sein, wo Gott mir Glück und Seligkeit verspricht, wo ich so etwas sogar entdecken kann, jetzt in diesem Leben. In der Bergpredigt, fängt mit der Seligpreisungen an, treffen wir noch ganz vielsinnige Sätze. Ich aber sage euch. Du sollst nicht töten, ich aber sage euch. Du wirst schon schuldig, wenn du nur schon deinem Bruder, deinem Nächsten etwas Schlechtes sagst, wenn du ihn hassest. Das langt schon. Du sollst nicht Ehe brechen. Ich sage euch aber, Ehebruch fängt schon an, wenn du mit deinen Augen eine Frau begehrlich anschaust. Du sollst nicht scheiden. Du sollst nicht schwören. Einfach nur Ja sagen oder Nein sagen. Das sollte lange. Du sollst nicht vergelten, wenn jemand dir Schlechtes tut. Du nicht zurückschlagen. Lieb deine Feinde. Sie können es selber nachlesen, Matthäus 5 bis 7, was Jesus dort sagt. Da bleibt der salopp gesagt, die Spucke weg. Das hält fast nicht aus. Und wir lesen am Schluss von der Bergpredigt. Und es geschah, als Jesus diese Rede abgeschlossen hatte, dass die Leute überwältigt waren von seiner Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Die Leute sind baff gewesen von dem, was Jesus gesagt hat. Jetzt ist die Frage, wenn man heute in die Kirche geht, erwartet man das noch, dass man baff ist? Oder denkt man, das ist ein bisschen fanatisch, ist ein bisschen extrem, ist ein bisschen verrückt, kannst du dich nicht. Und das ist doch nicht christlich, weil man hat es christlich so als wohltemperiert, als so, alle können irgendwo einverstanden sein. Das Wort zum Sonntag, wo man dann irgendetwas sagt, wo sowieso alle einverstanden sind. Meistens. Oder man meint, sie sagen alle einverstanden. Und sonst schaut man, dass möglichst alle einverstanden sind. Jesus hat nicht so gepredigt. Er hat mit Vollmacht geredet, er hat Kranke geheilt, das hat sicher ganz vieles dazu beigetragen, dass er mit Vollmacht hat reden können. Und das normale Volk hat auf ihn gehört und ist von ihm völlig hin und weg gewesen. Da sind Menschenscharen gekommen. Die Speisung der 5000 hat nur stattfinden, weil 5000 Männer sind erzählt worden, 5000 Männer zugelassen haben. Weitaus mehr Leute gewesen. Der hat so mit Power geredet, dass es die Leute einfach verblüfft hat. Die sind sitzen geblieben, haben zugelassen und nicht mehr wollen heimgehen. Jetzt kann man sagen, gewaltig, was Jesus gemacht hat, schade, das ist 2000 Jahre her, das ist jetzt vorbei. Nein. Jesus hat seine Jünger drum zu sich genommen. Jünger heisst Schüler, weil sie haben müssen lernen, was er gemacht hat und haben es nachher müssen weiterverbreiten. Sie haben nachher seine Stelle eingenommen. Sie sind nachher an die Stelle von Jesus gegangen. Und wenn man die Apostelgeschichte liest, sie sind dann Apostel, Gesendete, wie das übersetzt heisst, gewesen. Sie haben nachher die gleichen Taten gemacht, die Jesus gemacht hat. Sie sind unter das Volk gegangen und das Evangelium hat seinen Lauf genommen über die ganze Welt. Es ist gleich weitergegangen. Sie haben es müssen lernen und sie sind genauso begriffsstutzig gewesen, wie ich, sage ich jetzt mal frech, wir es auch sind. Was kann das sein? Ist das möglich? Da hat es so viele Leute, ich habe vorher gesagt, 5000, einmal sind es 3000 oder 4000 Männer. Und dann haben sie ein paar wenige Brot. Herr, wir müssen denen irgendwie zu essen geben, sonst verschmacht die auf dem Heimweg. Was sollen wir machen? Was sagt Jesus? Gebt ihr ihnen zu essen? Ja, wir haben ja nichts. Das wäre, wie wenn es zu ihnen sagen würde und zu mir. Wir haben doch nichts. Und ich glaube, Christen wissen manchmal nicht, was wir haben. Oder man rechnet mit dem Gott, wo man zwar arbeitet und wunderbare Lieder singt, aber wenn es dann hart auf hart geht, dann schauen wir gleich wieder, was sind die materiellen Ressourcen, was haben wir grundsätzlich so vor uns. Die Jünger, die ein paar Fischer gewesen sind, sind im Sturm, im Boot. Es geht fast unter das Schiff. Schreien. Jesus ist weg, kommt dann nachher auf dem Wasser. Sie kennen die Geschichte wahrscheinlich. Sie meinen, es sei ein Geist. Als er mit ihnen redet, auch zu anderen Stellen, sagt er, sie sind kleingläubig. Er fordert sie so gewaltig raus, das kannst du als Mensch fast nicht nachvollziehen. Ihr Kleingläubigen, man würde auch schreien. Wir würden genauso Angst haben. Aber Jesus holt uns raus aus dem Wasserglas. Wir haben da das Fischli, das rausgumpt aus dem gewöhnlichen, aus dem natürlichen Element in etwas Neues hinein. Und Jesus möchte uns rausholen aus dem Natürlichen, aus dem, wo alle drin hocken, aus dem Fischglas in etwas Neues, in ein neues Element. Das ist die Idee vom Christentum, wie es eigentlich ursprünglich war. Und darum hat es auch so eine massive Kraft entwickelt. Darum hat es so Wellen gezogen und hat die Welt erreicht. Nicht, weil es einfach so etwas Zugeschnittenes war, wo irgendwo jeder kann noch irgendwo einverstanden sein. Tönt neu denken, tönt Buß, haben die Apostel gesagt, haben die Propheten gesagt, hat Jesus gesagt, Metanoiete, denkt neu, tönt umdenken. Wir singen zwischendurch, damit wir ein bisschen das, was ich da sage, verarbeiten können. Ein Liedstück, und zwar ist es 801 im Kirchengesangbuch. Und dort 801, die Strophe 1. Die Sache ist dein. Also Jesus ist der, der verantwortlich ist dafür. Und darum gelingt es auch, darum wird er sich dazu stellen.
Die Sache ist dein Herr.
Wir fragen uns, ja, Jesus hat so viel verrücktes Zeug gesagt und wirklich die Leute haben nicht mehr gewusst, was machen. Sie waren entsetzt über seine Lehre. Was sollen wir denn machen? Und Sie sehen es da auf dem Bildschirm, umdenken und umglauben. Tut Buße, hat Jesus gesagt, haben die Jünger gesagt, haben die Propheten gesagt. Und tut Buße versteht heute niemand mehr. Metanoiete auf Griechisch. Umdenken, tun neu denken. Sie sehen da das Fischglas, wo im anderen Bild ja die Fische drin sind, das ist leer. Es ist der Sprung in ein neues Element. Es ist der Sprung in etwas ganz Neues, das noch niemand so gekannt hat. Und das Umdenken ist eigentlich das. Ich wage mich in etwas ganz Neues hinein, wo unbekannt ist, wo ich nicht weiss. Wir haben es gerade gesungen. Es ist ein sehr altes Lied. Das Weizenkorn, das muss sterben, damit Frucht kann entstehen. Und es geht ja nicht um Weizenkörner, es ist nicht irgendein Bauernlied, wo es dann bei der Ernte singt oder irgend sonst etwas. Es ist ein Kirchengesangbuchlied, wo die Idee ist, wir sind das Weizenkorn, du und ich. Und wir müssen in die Erde schoss, wir müssen begraben werden. Jetzt, um es da jetzt bildlich, das Bild zu übernehmen. Und wenn wir unser Leben, unser altes Leben in den Tod geben, wenn wir parat sind, uns Jesus anzuvertrauen, dass er etwas Neues machen kann. Sagen, da bin ich weiss nicht, wie du es meinst und was du meinst und wie genau, aber ich weiss, irgendwo es ist wahr. Und drum will ich mit dir. Wenn wir parat sind, das zu machen, dann wird etwas Neues daraus herausstehen. Dann wird Frucht, wie wir da gehört haben, entstehen. Oder eben der Sprung ins Neue, in das neue Element, in das neue Glas hinein. Umdenken, Umglauben ist nötig. Nicht Unglauben, sondern Umglauben mit einem M. Umdenken heisst, wir schauen die Sache neu an. Wir sind bereit, nochmal alles ein bisschen zu filtern, zu kennen, zu schauen, was ist jetzt wirklich gemeint, was ist dahinter? Hat Jesus das gesagt oder ist es einfach eine religiöse Tradition, die man halt so macht, weil man es schon immer so gemacht hat? Und ich fordere Sie auf, lesen Sie die Bibel. Sagen Sie nicht, der Amann hat gesagt, sondern lesen Sie selber in den Evangelien und schauen Sie, was hat denn Jesus eigentlich willen? Was hat er gemeint? Die Leute regen sich oft darüber auf, über die Kirche. Ja, schaut mal an die Priester, was die alles gemacht haben und die Verbrechen, die die Kirche gemacht hat. Ja, ist wahr, ist schrecklich. Nur hilft das niemandem. Vielleicht einem Opfer kann man noch irgendwie Geld geben, aber auch das hilft letztlich nicht. Aber es geht um etwas anderes. Es geht nicht darum, dass wir dann eine gute Entschuldigung haben, warum wir uns nicht auf den christlichen Glauben einlassen. Es geht darum, dass wir schauen sollen, was hat denn Jesus wirklich gesagt, im Originalton. Was ist sein Anliegen? Lesen Sie die Bergpredigt. Es wird Ihnen gleich gehen, wie es dort am Schluss heisst, den Leuten ist die Spucke weggeblieben. Die haben nicht mehr gewusst, was machen. Das ist ja verrückt. Und warum hat sich das Christentum erhalten 2000 Jahre? Weil es eben wirklich dynamisch ist. Weil etwas drin ist, Power, wie in einem Samenkorn, in einem kleinen Körnchen, wo aber so Power drin ist, dass neu, dass hundertfache Frucht gibt, dass da eine Ernte daraus rauskommt, wo wir uns nicht vorstellen können. Es geht ums Umdenken und ums Umglauben. Und manchmal müssen sogar Christen in der Kirche umglauben. Nicht einfach denken, ja, es ist so und so, ich weiss, jetzt muss man aufstehen, jetzt muss man absitzen, muss man vielleicht noch abknündeln oder das und das machen. Und dann macht man mit, aber innerlich ist das Herz kalt, innerlich passiert nichts. Es geht nicht um das. Es geht darum, dass wir eine Begegnung haben, eine lebendige Begegnung mit Gott. Sucht mich, ihr werdet mich finden. Ich lasse mich finden von Herzen. Jetzt ist Zeit, es ist Gelegenheit, um mich zu suchen. Wir haben es am Anfang gehört, da die ersten Worte im Eingangswort. Sucht mich und ihr werdet mich finden. Und lasst das Alte zurück, fangt etwas Neues an. Glauben ist ein Festhalten am Unsichtbaren. So wie da im Wasserglas, man sieht nichts drin. Glauben ist nicht ein Fühlen. Das merke ich auch manchmal bei mir, dass ich das Gefühl habe, ich müsste doch etwas spüren. Es gibt es. dass man manchmal eine tiefe Gotteserfahrung hat, wo man auch etwas spürt, natürlich. Aber wir dürfen unseren Glauben nicht auf dem abstützen, was wir spüren. Wir müssen uns auf Fakten abstützen. Jesus ist gestorben, ist begraben worden, ist auferstanden. Er ist gestorben für meine Sünden. Er ist Gottes Sohn. Und du kannst ihn erleben und ich kann ihn erleben, indem ich ihn anspreche, mit ihm rede. Ich sehe ihn zwar nicht, das ist eben Glauben, aber ich rede mit ihm und er kommt und redet zu mir. Und ich kann ihn einladen in mein Leben und er macht mein Leben neu. Das ist erfahrbar. Aber ich muss es machen. Und nicht einfach mitmachen in der Kirche. Aufstehen, absitzen, etc. Mitsingen oder nicht singen, was auch immer. Es geht darum, eine Begegnung zu haben. Und dann greift Glauben, dann wird er erfahrbar. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Römer 1, Vers 17, ganz am Anfang vom Römerbrief, heisst dort, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist das Wort gewesen, das Martin Luther gelesen hat, x-mal schon, und irgendwann hat es ihn angesprungen und hat gemerkt, wow, jetzt habe ich es begriffen. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Nicht, weil er gute Werke tut. Er hat immer gemeint, ich muss noch mehr gute Werke tun. Er ist verzweifelt, weil er gewusst hat, das lange nicht. Ich kann vor dem heiligen Gott nicht hertreten. Und dann hat er begriffen, der Gerechte wird aus Glauben oder aus Vertrauen, ist das gleiche Wort, aus dem Vertrauen zu Gott wird er leben. Das ist eine Beziehungssache. Ich kann eine Beziehung aufnehmen mit dem Gott, der mich liebt. Bei ihm ist viel Vergebung, haben wir gehört. Der Paulus schreibt an anderer Stelle, Galater 2, Vers 20, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Der Paulus sagt, und er ist vor einem Christenverfolger gewesen, vergessen wir das nicht. Völlig ein religiöser Typ, der das Gefühl hat, ich mache das Richtige, die Christen müssen ausgerottet werden. Er, der dann die Begegnung hatte mit Jesus, sagt jetzt, ich lebe zwar äußerlich, mein Herz schlägt, ich schnaufe, aber jetzt lebe eigentlich nicht mehr ich. Jetzt lebt Christus in mir drin, sein Heiliger Geist, den er mir gegeben hat. Und was ich jetzt lebe, das lebe ich für ihn, für den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Das kannst du auch sagen. Das ist nicht nur der Paulus und der hat er besonders gern gehabt. Nein, Gott liebt alle gleich. Wir können zu Gott kommen und wissen, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben. Er breitet seine Arme aus zu uns allen und sagt, komm. Aber komm müssen wir. Komm. Ich habe dich geliebt. Ich habe mein Leben für dich hergegeben. Versöhnung, Vergebung ist möglich. Komm. Eine Stelle, die mir besonders gefällt, der Prophet Zephania sagt das. Der Herr, dein Gott, ist in deinen Mauern, er ist mächtig und hilft dir. Er hat Freude an dir. Gott hat Freude an dir und an mir. Wir denken, ja, ich sicher nicht, ich kenne mich zu gut. Nein, er hat Freude an dir. Er hat dich nämlich geschaffen, er hat dir Fähigkeiten gegeben, er hat dir ein Potenzial gegeben, wo du irgendwo merkst, auch das schlummert da drin, das will raus, da will etwas weiterkommen. Er droht dir nicht mehr. Gott hat Konsequenzen. Er sagt, was recht und was falsch ist. Aber wir haben einen Ausweg. Jesus ist der Ausweg. Er hat unsere Schuld auf sich genommen. Das, was uns trennt, gilt nicht mehr. Das trennt uns nicht mehr, weil Jesus dafür gezahlt hat. Er liebt dich. Er jubelt laut, wenn er dich sieht. Das ist doch ein gewaltiger Vers. Das müssen wir anfangen anzunehmen für uns selber. Das gilt mir, Marcel, ich bin gemeint. Oder Hans, oder Margrit, oder wie denn heisst, ist Vreni. Wie auch immer. Mir gilt das. Und dann heißt die Aufforderung im Galater 5, Vers 25, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Das ist jetzt an uns, dass wir sagen, Herr, ich bin da, jeden Morgen, ich bin da, brauch mich, red zu mir, ich will dein Wille tun Und manchmal hast du vielleicht einen klaren Eindruck, und manchmal weiss es nicht so recht. Mach einfach das, was du denkst, das ist richtig. Und sonst kommt schon Korrektur. Wenn du plötzlich ein ungutes Gefühl hast, dann lass es sein. Der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Wir kommen zum Schluss, der letzte Vers. Oh, ja doch, da. Als Christ leben, einerseits, es ist der Sprung ins Ungewisse, aus dem Wasserglas raus, wo die vielen Fische sind. Und Sie sehen da, ich meine, das Bild ist ein krasses Bild, der springt da in das neue Glas hinein, sehr zielsicher. Und da haben wir eben auch den Vers aus dem Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 6. Wie ihr nun Christus angenommen habt, so lebt auch in ihm. Man nimmt Christus an, man wird Christ nicht durch die Taufe, man wird Christ auch nicht durch den Eintrag in irgendein Register, man wird Christ, indem man Jesus annimmt. Indem ich sage, Jesus, du bist mein Chef. Wenn er sagt, folge mir nach, dann sage ich, jawohl, ich folge dir nach. Ich will dir glauben, ich merke, es ist wahr. Wie ihr Christus angenommen habt, so lebt auch in ihm. Es geht so weiter. Manchmal kannst du Christ werden, dann bist du Christ, aber nachher lebst du gleich wieder wie ein Ungläubiger. Hast vor allem Angst und was denken die Leute und so weiter. Man ist von allem anderen abhängig. Aber von Christus angenommen sein heisst auch, ich lebe jetzt mit ihm in dieser Verbindung. Ich bin frei vom Urteil von Menschen. Was die über mich denken, ist nicht mehr so wichtig. Was Gott über mich denkt, das ist wichtig. Und er denkt gut, er hat Freude, er jubelt über mich. Da will ich leben. Verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben. Nicht fest in einem guten Gefühl, sondern fest im Glauben. Ich weiss es einfach, es steht da in dem dicken Buch, in dem Wort Gottes, wo mir das zuspricht. Amen.